Was hat euch mehr gebracht? Der Reddit-Post von diesem anonymen User oder der Post von Mark Zuckerberg?
Nein, schon der Reddit-Post. Also da, ja, der Post von Zuckerberg war ganz cool, aber bei uns hängen geblieben ist definitiv mehr am Reddit-Post, ja, von dem.
Vor einigen Jahren postete Mark Zuckerberg ein Video auf Instagram und in dem Video sieht man Lego Bricktales. Was die wenigsten wissen, Lego Bricktales entstand in Tirol, genauer genommen sogar in Innsbruck. Entwickelt wurde das Spiel von Clockstone. Clockstone gibt es bereits seit 2006. Sie publizierten verschiedene Spiele, hatten natürlich auch in den Anfangsjahren sehr, sehr große Schwierigkeiten. Ja, vor allem der Spielemarkt ist ja sehr kompetitiv, wurde auch immer kompetitiver. Aber durch Zufall gelang es ihnen, durch Bridge Constructor Spiele einen Durchbruch zu erzielen. Und ich hatte die große Ehre und Freude, mit dem Gründer von Clockstone zu sprechen. Und wir sprechen eben über gescheiterte Spiele, schwierige Anfänge des Unternehmens, den Durchbruch, die Zukunft der Spieleentwicklung und auch, was mehr brachte, ein Reddit-Post oder das Video von Mark Zuckerberg? Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Michael Berg. Wie ist Clockstone entstanden, Michael?
Ja, die werde Geschichte von Clockstone hat als Studententeam begonnen. Also ich war einfach ein Programmierer damals, der in der Freizeit neben dem Studium einfach gerne mal Grafik programmieren wollte. Und ich habe halt irgendwie an einen Grund quasi gesucht, was ich programmieren könnte. Und da haben sich Spiele angeboten und ich habe in meinem Freundeskreis einfach Leute gehabt, die mir dabei geholfen haben. Und so ist das unser erstes Projekt entstanden, was Evencast, Rise of the Mage heißt. Das ist so im Studententeam von Anfang waren wir vielleicht so an die 5, 6 Leute, die mir da mit Grafik und dergleichen geholfen haben. Ich habe programmiert. Ja, da haben wir begonnen, ein Action-RPG zu machen. Erst einmal ohne große Vision, sondern einfach nur aus Spaß an der Sache nebenbei. Und hat sich schon gleich mal gezeigt, dass das eben sehr viel Arbeit ist. Wir haben da ein Genre erwischt, was nicht besonders anfängerfreundlich ist eigentlich. Und wir haben dann eigentlich jahrelang dran herum getüftelt und sind immer mehr Leute dazu gestoßen zu dem Projekt. Und irgendwann haben wir gefunden, naja, da ist so viel Arbeit und Zeit reingeflossen, das wollen wir auch veröffentlichen und wollen vielleicht auch, dass mal Geld dabei reinkommt. Und aus dem Grund haben wir beschlossen, eben die Firma Clockstone zu gründen. Und seit 2006 existieren wir sozusagen amtlich als Firma. Und ja, irgendwann ist dann unser erstes Spiel veröffentlicht worden und ist auch ein bisschen Geld reingekommen und dann, ja, so ist es dann von einem zum anderen gekommen.
Wie lange hat die Konzepterstellung eigentlich gedauert? Also wie lange hat eigentlich so die Grundidee gedauert, dass man sagt, okay, das könnte ja ein Spiel werden und das probieren wir jetzt einfach mal?
Wir sind da ja ganz naiv rangegangen. Es hat keinen Masterplan gegeben. Sie haben uns von einem zum anderen gehandelt und gefunden, ja, das wäre eigentlich auch noch cool und das könnte man machen, da könnte man Geschichte schreiben und als solches hat man am Konzept jahrelang gearbeitet eigentlich. Bis zum Schluss hat man noch irgendwie an Dingen gefeilt. Unterscheidet sich sicher ein bisschen zu dem, wie man jetzt an Projekte herangehen. Wobei auch jetzt muss man sagen, ja, generell bei der Computerspielentwicklung, oft weiß man bis zum Schluss noch nicht jedes Detail, wie es funktionieren wird im Spiel und im Konzept immer weiter noch verbessern und daran arbeiten. Ja.
Wie war der wirtschaftliche Erfolg vom ersten Spiel dann?
Ja, sehr, sehr mau. Wir haben damals ja schon ein paar Kosten gehabt. Also wir haben Audio, Musik, 2D-Zwischensequenzen und dergleichen. Die haben wir extern produzieren lassen. Wir haben dann damals auch schon unser erstes kleines Office gehabt und da sind nämlich auch Kosten entstanden. Also die haben wir alle tragen können, schon mit dem, was wir an Deal mit Publishern schon ausgemacht haben. Also wir haben gewisse Verkaufsgarantien bekommen. Wir haben mit verschiedenen Publishern Deals abgeschlossen, Also im Vertrieb hat zum Beispiel DTB, haben die damals geheißen, die haben gewisse Garantien abgeben. Und wir haben mit einem russischen Publisher zusammengearbeitet. Die haben auch was gezahlt, aber die haben zum Beispiel nicht alles gezahlt. Also das war irgendwie in vier Tranchen aufgeteilt und die letzte Tranche ist nie bezahlt worden. Wir haben dann quasi das fertige Spiel rübergeschickt mit einem Watermark sogar, weil wir irgendwie Angst gehabt haben, ja, die müssen das noch begutachten, nicht, dass die dann die letzte Zahlung nicht mehr zahlen, und extra noch was reingebaut, dass man es nicht einfach so veröffentlichen kann. Und ja, die Russen haben das einfach rausgehackt und dann veröffentlicht, dann und, um die letzte Zahlung zu drücken. Ja, so war das damals. Und der weltweite Publisher war Lighthouse Interactive. Die Veröffentlichung vom Spiel war dann geprägt von ganz vielen Pleiten. Also es sind so ziemlich alle Firmen, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben, für Evencast sind irgendwo pleite gegangen. Also in dieser der russische Publisher ist natürlich pleite gegangen, der Lighthouse Interactive ist pleite gegangen, DTB ist pleite gegangen. Das heißt, wir haben außerdem Garantien, die wir bekommen haben, also den Verkaufsgarantien, haben wir eigentlich so gut wie keine Verkaufstantiemen oder so mehr bekommen. Es wäre auch nicht besonders viel gewesen, weil der Verkauf vom Spiel ist nicht besonders gut gegangen. Insofern haben wir sogar noch profitiert von den ganzen Pleiten, weil wir dadurch die Rechte zurückbekommen haben und jetzt können wir das Spiel selber vertreiben. Also man kann es immer noch kaufen auf Steam, auf GOG und Epic. Und ja, und jetzt vertreiben wir es wirklich direkt selber, weil eben alle Rechte an uns zurückgegangen sind. Ja. Aber die tatsächlichen Kosten sind nie eingespielt worden von dem Projekt, was auch okay ist, weil, naja, es war ein Studentenprojekt. Es hätte natürlich mehr Geld machen können, aber eigentlich war es ein Hobbyprojekt und es hat uns zumindest so die Grundlagen eben für die Firmengründung geliefert und war schon so der Startschuss zum späteren Erfolg der Firma, ja.
Die Frage, was ich mir jetzt gerade stelle, warum seid ihr nicht pleite gegangen?
Das liegt daran, dass wir uns jahrelang minimales Gehälter ausgezahlt haben. Also wir haben, also der Kreis von Gesellschaften, die wir damals waren, da haben wir viel gearbeitet und ganz wenig Geld bekommen. Und das haben wir auch nicht gebraucht am Anfang, weil wir alle noch bei den Eltern gelebt haben und Studenten waren und das als mehr als Hobby, als Beruf betrieben haben am Anfang. Und das ist eine Zeit lang gegangen. Wir haben uns dann zum nächsten Projekt gehandelt mit Head Up Games. Haben wir dann ein Nachfolgetitel von Evencast, sozusagen, der auf der gleichen Technologie basiert hat, aber komplett anderes Spiel war, das heißt Greed. Aber wir haben quasi den ganzen Engine-Code, den wir damals entwickelt haben, wir haben damals wirklich alles selber machen müssen. Also das ist halt da ja auch viel einfacher mit Unity und so, wo man out of the box schon eine Game Engine mit ganz viel Content hat und relativ schnell ein Spiel entwickeln kann, war das damals noch viel schwieriger. Dort haben wir wirklich alles selber programmiert, vom Level Editor bis zum Visual Effects Editor, bis zur ganze DirectX Programmierung. Also das habe alles ich gemacht. Mit der Technologie von Evencast haben wir dann eben das nächste Projekt relativ kosteneffizient machen können. Mit der gleichen Engine-Technologie haben wir auch ein bisschen Geld dafür bekommen.
Also wieder über Publisher Geld bekommen.
Ja, eben über Head Up Games. So haben wir den Publisher Head Up Games, mit dem wir ja bis heute sehr gut zusammenarbeiten können. So haben wir die kennengelernt. Und auch wenn das Projekt Greed jetzt damals nicht besonders erfolgreich war, hat es uns zumindest das weitere Überleben gesichert. Und wir haben eben dadurch unseren jetzigen wichtigsten Partner Head Up Games kennengelernt. So, das war der nächste große Schritt auf der Karriereleiter von Clockstorm, wenn man so will.
Mit all deiner Erfahrung, was denkst du, hat bei den zwei Spielen gefehlt, damit es ein wirklich großer Erfolg gewesen wäre?
Ja, Evencast, glaube ich, hätte deutlich mehr Geld machen können, wenn es entsprechend richtiges Marketing dafür gemacht worden wäre. Es ist so, dass der Publisher, die von Lighthouse Interactive, die dann pleite gegangen sind, die haben selber keine besonders große Hebelwirkung gehabt und die haben selber dann sogar gesagt, sie waren überrascht davon, wie hochwertig das Spiel dann war, was wir abgeliefert haben. die haben selber nicht großartig mit Erfolg gerechnet und entsprechend auch nicht viel getan. Ich glaube schon, dass Ebencast hätte noch mehr Geld machen können, wenn einfach entsprechendes Marketing besser, wenn man besseren Publisher an Bord gehabt hätte, der noch bessere zum Beispiel Retail-Deals hätte machen können. Damals war das eine große Sache, dass man wirklich mit der DVD-Box so im Geschäft steht, was wir schon waren, aber es war halt einfach nicht präsent genug und es ist auch nicht wirklich Werbung oder irgendwas gemacht worden. Und auch Head Up Games war ein kleiner Publisher damals, der auch nicht große Hebelwirkung gehabt hat. Und mit Greed ich glaube, er war es auch ein Produkt, was ein bisschen zu nischig war damals. Sci-Fi-Action-RPG war was nicht so für die breite Masse konzipiert war. Und vielleicht ist einfach nicht geeignet als totales Erfolgskonzept.
Habt ihr die Spiele eigentlich damals für euch gebaut, wo ihr gesagt habt, okay, das wäre ein Spiel, das würdet ihr euch wünschen, oder habt ihr da Marktbefragungen gemacht?
Bei Evencast war es definitiv so, dass es ein Spiel war, was wir uns quasi gewünscht haben. Nicht? Da haben wir das gemacht, was uns Spaß gemacht hat. Wir haben damals selber viele Action-Rollenspiele gespielt. So, das waren so die Diablo 2-Zeiten und so. Und davon waren wir inspiriert und da haben wir einfach ein Spiel gemacht, wo wir uns selber gedacht haben, hey, cool, das würde uns selber Spaß machen zu spielen. Greed war halt eine Auftragsarbeit, wo wir gesagt haben, ja, okay, es ist vom Kern vom Spiel her natürlich ähnlich, aber wir haben halt einfach das umgesetzt, wo wir halt auch Geld dafür bekommen haben. Das war klar, auch einfach zum Überleben der Firma und zum weiterhin Erfahrung aufbauen. Aber wir selber hätten wahrscheinlich jetzt nicht genauso ein Spiel gemacht. Ja.
Und dann kam Bridge Constructor, glaube ich, oder?
Ja, genau. Und dann ist jetzt fast der Untergang gekommen von Clockstone noch, das muss man jetzt auch noch erwähnen. Also Greed hat eben keine, von den Verkäufen haben wir da jetzt nichts mehr bekommen. Wir haben halt unser Entwicklungsbudget bekommen, was auch mehr schlecht als recht war damals. Also Head Up Games halt war ein junger Publisher, die haben nicht viel Geld gehabt und ja, wir haben selbst noch wenig verdient und irgendwie hat man es halt umgesetzt. Aber es war kein direkt ein Nachfolgeauftrag, und es hat auch keine Verkaufsumsätze gegeben, die uns einfach am Leben gehalten hätten. Und damals haben wir halt versucht, alles Mögliche machen, was man nur so machen kann, dass das halt auch Geld reinkommt, weil wir jetzt schon irgendwie draußen waren aus diesem ja, Hobby und Dinge. Wir haben unser Studium dann schon fertig gehabt und wir haben wirklich einfach auch Geld gebraucht. Entsprechend haben wir versucht, halt Projekte zu machen, einfach nur um Geld zu machen. Wir haben viel Industrievisualisierungen gemacht. Wir haben mit Webseiten sogar mal ein bisschen was angefangen. Das waren aber alles so Schienen, die nicht besonders erfolgreich waren für uns und irgendwann, also wir haben nie Schulden gehabt. Wir haben nie irgendwann Bankkredit oder so aufgenommen. Wir haben einfach überlebt, weil wir viel gearbeitet haben für wenig Geld. Aber irgendwann war der Zeitpunkt, wo wir schon diskutiert haben, das macht keinen Spaß mehr. Wir machen Dinge, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, für ganz wenig Geld. Das macht keinen Sinn mehr. Und wir haben da so kleinere Auftragsarbeiten haben wir noch gehabt. Und nebenbei ist eben dann die Möglichkeit entstanden, eine Brückenbausimulation zu machen mit Head Up Games zusammen. Das war auch eine kleine Auftragsarbeit. Die wollten einfach, die haben einen Retail-Deal gehabt mit Mediamarkt oder irgend sowas. Und die haben ein kleines Budget gehabt für ein Simulationsgame und ich habe noch mich damals so an Zeiten zurück erinnert, wo ich eben der Brückenbauer Klassiker, also der Bridge Builder, das ist schon ein recht altes Game, was noch auf den alten 486er Prozessoren und so gelaufen ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und das hat mich damals schon fasziniert. Und ich habe den Auftrag eigentlich nur angenommen, weil ich irgendwie noch so Erinnerungen gehabt habe, schon Kindheitserinnerungen, glaube ich, wo ich das gespielt habe. Und habe den Auftrag auch angenommen, weil wir eben weg wollten von der eigenen Technologie. Es ist immer mühsamer geworden, die eigene 3D-Engine zu pflegen. Ich war der Einzige, der das programmiert hat. Und wir haben dann eben reingeschnuppert in andere Game-Engines und unter anderem eben Unity. Das war damals Unity 3, glaube ich, oder so. Das war die erste Unity-Version, die man irgendwie schon ganz gut verwenden hat können. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren und habe eben aus diesem Grund dann beschlossen, wir machen dieses Bridge Constructor Game und behalten uns aber die Rechte. Also wir haben als Auftragsarbeit das für Head-Up Games nur diese PC-Version eben entwickelt und gesagt, ja, okay, wir machen das. Also auch das Budget wieder minimal. Aber wir wollen die Rechte einbehalten, das auch zu portieren auf andere Plattformen. Das war genauso die Zeit, wo das iPhone so richtig groß geworden ist. Also mit dem iPhone 3GS so und so um die Zeiten herum. Das war das erste iPhone, was wirklich spieletauglich war und eine größere breite Masse erreicht hat. Und Unity hat uns eben ermöglicht, auf so neue Plattformen wie eben iOS zu kommen. Und für mich war das ein Testballon. Wir haben gefunden, wir probieren einmal die Engine aus und das Projekt eignet sich und das portieren wir jetzt einfach mal ab Mobile. Und ja, das war ein Riesenglück, dass wir das getan haben. Wir haben dann auf eigene Kosten die Portierung gemacht und dann aber schon wieder an Deal mit Head-Up Games, die damals eben Kontakte zu Apple schon gehabt haben und die eben Interesse gehabt haben, mit uns zusammen den Mobile-Titel dann auch zu publishen, was wir dann getan haben. Und mal wieder ein gewisses Fixum gekriegt. Und aber an guten Verkaufsanteile, also gute Anteile im Verkauf vom Spiel haben wir uns einbehalten können, weil wir eben die Portierung eben selbst finanziert haben. Und das war dann einfach der total unerwartete Riesenerfolg. Also ich kann mich noch so erinnern, die haben das Spiel halt auf iOS rausgebracht, auf dem App Store. Und das Spiel selber hat Leaderboards drin. Also das siehst, wenn die Leute einen Score machen, dann siehst du, dass Leute auf dem Leaderboard aufscheinen und du siehst, wie viele Leute aktuell spielen. Und ich kann mir das auch erinnern, wie ich damals irgendwie einfach mal gedacht habe, okay, es ist veröffentlicht worden, schauen wir mal, ob das überhaupt schon jemand spielt, weil bei einem Leaderboard eben sieht man es. Und wie überrascht wir waren, dass da plötzlich eben ganz viele Leute da plötzlich auf dem Leaderboard waren und man hat irgendwie so stündlich beobachten können, wie das dazu gewachsen ist. Und wir haben gewusst, dass wir wirklich, das war ein Paid-Game damals, also es hat, glaube ich, einfach 2 € gekostet oder so. Also wir haben irgendwie gewusst, für jeden, der da auf dem Leaderboard dazukommt, sind es 2 € an Verkauf und wir haben halt unseren Anteil dran gehabt. Und ja, ich hab das wirklich noch so bildhaft in Erinnerung, wie ich so mit dem Tablet in meiner Wohnung sitze und einfach nur erstaunt den Kopf schüttel, wie da so die Zahlen nach oben gehen und das war zum ersten Mal, wo wir gewusst haben, okay, jetzt kommt Geld durch den Verkauf von einem Computerspiel rein für uns. Und
ich habe 3 Mythen gehört, warum das Spiel noch so ein durchschlagender Erfolg war. Ich weiß nicht, inwiefern du diese Mythen kennst. Also Mythos Nummer 1 ist, dass es einen Reddit-Artikel gegeben hat, wo ein ganz berühmter oder bekannter Mann irgendwas veröffentlicht hat in einem Reddit-Artikel. Mythos Nummer 2 war ein YouTube-Video, wo ein Bug drinnen war, wo man einen Bug gesehen hat. Und Mythos Nummer 3, Apple hat euch über den App Store ziemlich gepusht. Welche Mythen stimmen?
Ja, alle stimmen so ein bisschen. Ja, Apple hat uns gepusht über den App Store damals und das war auch der Grund, wieso es so erfolgreich war. Also wir waren prominent gefeatured auf der Startseite vom App Store, aber zunächst nur im deutschsprachigen Bereich. Auch das hat gut Geld gemacht am Anfang. Es hat damals einfach noch nicht so viele Spiele gegeben. Es war das einzige Brückenbauspiel am Store und Apple hat einfach die Art vom Spiel aus irgendeinem Grund gemocht und dadurch hat sich das vom Tag 1 weg vor allem im deutschsprachigen Bereich recht gut verkauft. Und ohne dass wir gefeatured waren in anderen Ländern, hat das Spiel dann irgendwie so, das war lustig zu sehen, wie das so geht. So benachbarte Länder haben dann plötzlich auch, also man hat in den Charts hat man dann schon irgendwie abschätzen können, wo wie viele Verkäufe sind. Und im deutschsprachigen Bereich waren wir gleich mal irgendwie auf Nummer 1 in den Paid Charts drinnen, was uns noch einmal zusätzliche Visibility am Store gebracht hat. Alle, die irgendwo in den Charts geschaut haben, haben gesehen, oh, das ist das irgendwie Number One Paid Game. Und das hat dann so übergesprungen auf Länder, die so daneben waren. Und dann waren wir irgendwie organisch hat sich das dann, ohne dass wir in den anderen Ländern gefeatured waren, haben wir trotzdem weltweit überall die Nummer 1 in den Chartpositionen erreicht, außer den USA. Also da mit Abstand am der Markt, der eigentlich am wichtigsten war, den haben wir lang nicht erschlossen. Warum auch immer, irgendwie die USA, da waren wir weder gefeatured, noch ist es irgendwie von alleine irgendwie darüber gesprungen, dass es auch in den USA Erfolg war. Und da kommt man jetzt zum nächsten Mythos. Da hat dann tatsächlich jemand auf Reddit ein Video gepostet, also Mythos 1 und Mythos 2 sind quasi, es ist eigentlich nur ein Mythos, weil es hat dann aber irgendein User, das war kein bekannter irgendwie YouTuber oder sonst irgendwas, jemand hat ein kleines animated GIF auf Reddit gepostet, wo sehr lustig eigentlich war es eine Art Bug, da ist so ein Laster, so irgendwie eine Brücke, die irgendwie schon so kaputt ist und explodiert dann und trotzdem irgendwie durch die Explosion wird er irgendwie so rübergeschossen und kommt dann ins Ziel und hat das Level geschafft. Und das war echt lustig anzuschauen, das sind nur so, ich weiß nicht, 15 Sekunden oder so, gar nicht lang. Und dieser einzige Reddit-Post, der hat es dann geschafft, dass wir auch in den USA lässig unter den auf der Nummer 1 sind. Und also da hat allein dieser Reddit-Post hat uns wirklich richtig ein Geldsegen bereitet. Also ich rede, das sind von Millionen Euro, so, aber damals als junge Leute oder so, also der eine Post war einfach schon richtig, richtig viel Geld wert. Wir haben da sogar versucht herauszufinden, wer das ist, und haben den User angeschrieben und hätten ihm sogar irgendwie als Dankeschön irgendwas gegeben oder gezahlt oder wie auch immer, aber er hat nie geantwortet. Und
kann man Erfolg planen, ist die Frage. Also, weil sowas kann man nicht planen, oder?
Die Antwort ist offensichtlich, nein, das kann man überhaupt nicht planen. Also einfach nur, dass das Brückenbeispiel erfolgreich wird, war überhaupt nicht planbar. Eben die PC-Version, die DVD-Version war überhaupt nicht erfolgreich, und dass das dann auf dem iPhone so erfolgreich wird, das war einfach nicht klar. Also war einfach ein Glück für uns. Wir haben auch nicht damit gerechnet, da hat man nicht gewusst, dass das iPhone so eine große Sache wird. Das ist gerade zuerst im Entstehen gewesen, und wir waren zum Glück einfach rechtzeitig dran. Aber das war überhaupt nicht planbar. Also das war einfach nur Glück. Das muss man jetzt dazu sagen. Ja. Vielleicht ein bisschen ein richtiger Riecher noch zu sagen, okay, ja, wir behalten uns die Portierungsrechte ein. Aber dass das klappt und dass es überhaupt auf uns zugeflogen ist und dann der Reddit-Post auch noch. Und das ist einfach nur Glück. Ja.
Wurde der Bug gefixt jemals? Oder ist der, war der dann immer enthalten?
Nein, es ist nicht wirklich ein Bug gewesen, sondern es ist einfach ein eigentlich Teil des ganzen Spaßes und auch des Erfolgs von Britconstruct sind diese chaotischen Dinge. Die Physik ist zum Teil so schon irgendwo buggy, als dass sie halt einfach nicht realistisch ist. Aber dadurch kommen lustige, absurde Situationen raus. Und genau die machen auch ein bisschen den Flair und den Erfolg von dem Spiel aus. Also vielleicht so ähnlich wie der Goat Simulator oder so, der auch absurde Situationen sind, die dann lustig sind und aber eigentlich ganz, ganz, ganz wichtig zum Erfolg vom ganzen Projekt beigetragen haben. Ja. Also es war kein Bug, den wir haben fixen müssen, sondern es war eher ein Problem, dass wir bei den weiteren Brückenbeispielen, die wir danach dann gemacht haben, die haben dann eine bessere Physik gehabt und die war dann realistischer und weniger buggy, und dass das sogar was dem Spiel genommen hat, ja, dass dann gerade so absurde Situationen nicht mehr so leicht zustande kommen. Oder?
Bridge Constructor, wie viele habt ihr dann insgesamt gemacht? Nun das Thema?
Ich glaube, es sind 6 verschiedene Brückenbautitel, die wir dann rausgebracht haben. Also der klassische Bridge Constructor, danach haben wir eine bisschen mehr an ein jüngeres Publikum und an ein verspielteres Publikum die Playground-Version rausgebracht. Dann die Medieval-Mittelalter-Variante. Dann Bridge Constructor Stunts, da haben wir dann noch, da baut man dann mehr so Rampen und muss auch wirklich mit dem Auto drüber fahren. Also der Titel ist quasi weicht ein bisschen ab vom klassischen nur Brücke bauen, sondern hat auch wirklich ganz andere Mechaniken. Dann haben den Deal mit AMC und The Walking Dead gemacht und Bridge Constructor The Walking Dead rausgebracht. Das waren ja wieder fünf der Titel. Und der allerneueste ist Bridge Constructor Studio. Das sind ja sechs verschiedene Varianten. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen.
Lego.
Ja, und dann noch Lego. Ja, mein Lego ist kein Bridge Constructor. Also,
Okay.
welches war ursprünglich als Bridge Constructor angedacht. Also, ist ja, Lego ist auf uns zugekommen und sie haben gesehen, dass die Brückenbauspiele auch gerade auf Mobile recht erfolgreich waren. Und Lego wollte speziell auch den App Store mehr Kunden erreichen. Und die haben dann die Idee geboren, ob man nicht was Ähnliches wie ein Brückenbauspiel mit Lego und so machen könnte. Und ursprünglich hat das quasi intern das Projekt auch Lego Bridge Constructor geheißen. Aber wir haben dann bald gesehen, dass mit Lego Bausteinen nur Brücken bauen zu wenig ist. Und aus dem Grund haben wir dann immer komplett neue Marke draus gemacht und haben eben das Spiel Lego Brick Tales dann entwickelt, in dem man auch Brücken bauen kann, aber eben noch viel, viel mehr andere Sachen. Und als solches ist das Projekt jetzt unabhängig von der Bridge Constructor Serie eigentlich, ja.
Was hat euch mehr gebracht? Der Reddit-Post von diesem anonymen User oder der Post von Mark Zuckerberg?
Nein, schon der Reddit-Post. Also der Post von Zuckerberg war ganz cool, aber bei uns hängen geblieben ist definitiv mehr am Reddit-Post, ja, von dem unbekannten User.
Von den Download-Zahlen her war dann auch der erste Bridge Constructor auch mehr, oder? Also hat es da mehr Downloads gegeben? Als wie bei
Im
Lego?
Vergleich zu Lego.
Ja.
Ja, ich meine, rein dadurch, dass das natürlich auf Mobile war mit einem geringeren Verkaufspreis und es da auch eine Gratis-Version gegeben hat. Da gibt es ja die Free-Version. Und wenn man jetzt zählt, wie viel Downloads wir insgesamt inklusive der Free-Versionen über alle Bridge-Constructor haben, dann gehen wir dann schon so an die 100 Millionen zu. Das haben wir jetzt natürlich nie erreicht mit Lego Brick Tales, von dem es aber auch keine Gratis-Version gibt, muss man jetzt dazu sagen.
Wie fühlt man sich, wenn auf einmal Walking Dead anklopft und sagt, wir wollen da eine Version mit euch bauen?
Ja, das war, also angeklopft hat zuerst AMC bei uns und später dann Lego. Und das hat uns ja als Firma schon sehr viel Selbstvertrauen gebracht, zu sehen, okay, also auch große bekannte Firmen haben plötzlich Interesse, mit uns was zu machen. Und ja, da waren wir schon stolz drauf. Also, ja.
Wie würdest du derzeit die Situation von Clockstone und generell auf dem Spielemarkt beschreiben? Also wie ist so jetzt die Situation?
Jetzt ist die Situation für uns deutlich härter, wenn es darum geht, ein neues Produkt rauszubringen. Wir haben einerseits eine finanziell angenehmere Situation, weil wir sehr viele Produkte am Markt haben, wo wir auch noch eine gewisse Verkaufsbeteiligung haben und sich die ganze Bridge Constructor-Serie und auch Lego Brick Tales sich durchaus noch so verkaufen, dass da monatlich einfach was hängen bleibt bei uns. Also wir haben eine gewisse finanzielle Sicherheit. Aber die generelle Marktsituation, was Computerspiele angeht, ist deutlich schwieriger geworden. Es ist viel schwieriger, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, der einfach viel überfüllter ist wie damals. Also es haben sich in den letzten Jahren oder sagen wir so, seitdem wir begonnen haben, den ersten Bridge Constructor rauszubringen, hat es immer wieder irgendwelche Business Opportunities gegeben. Da hat sich im Markt einfach immer irgendwo eine Art Lücke aufgetan oder Opportunity aufgetan. Da ist das neue iPhone gekommen mit einem App Store, der noch relativ leer war, und da hat man mit der neuen App ganz gut punkten können. Und dann ist mit VR ist als neuer Markt was daherkommen, wo wir Finanzierung bekommen haben, jetzt um nur ein Beispiel zu nennen. Und so haben wir uns irgendwie immer von einer Business Opportunity zur nächsten ganz gut handeln können. Und aktuell gibt's keine neue Hardware oder irgendwas, die großartig einen neuen Markt erschließen würde. Es kommen zwar vielleicht irgendwie noch neue Konsolenvarianten raus, die aber im Grunde genommen nicht viel anders sind als das, was davor da war, oder das neueste iPhone. Ist auch sehr ähnlich wie das iPhone, was es im Grunde genommen vor 10 Jahren gegeben hat. Also die Spiele, die Leute jetzt spielen, sind immer noch die gleichen, die vor 10 oder 20 Jahren gespielt worden sind. Es gibt einfach wenig Durchmischung. Es gibt sehr viel schon sehr gute Games, die sehr etabliert sind und immer noch ihre Spielerschaft haben. Auch aus gutem Grund. Das sind auch wirklich gute Games. Und die User haben oft wenig Grund, überhaupt neue Spiele auszuprobieren, weil es schon so viel gute vorhandene gibt. Und das macht, ist natürlich generell ein Problem für alle Computerspielentwickler. Das ist, manchmal frage ich mich, ob die Welt noch neue Computerspiele braucht für die Märkte, die es jetzt gibt. Es gibt einfach jetzt schon so viele gute Games. Ja. Dass einfach der Bedarf gar nicht mehr so da ist an neuen Spielen. Und was wir brauchen, täten ist irgendwie eine neue Hardware oder irgendwas, wo es komplett neue Märkte oder so gibt, wo sich neue Business Opportunities ergeben. Und die sind momentan einfach nicht in Aussicht. Das heißt, wir müssen in einen sehr kompetitiven Markt jetzt rein und haben zwar den finanziellen Background, dass wir uns das jetzt auch leisten können. Also wir investieren jetzt in zwei neue Projektideen, die in Prototypenphase sind, und können uns das zum Glück leisten. Aber es ist sicherlich riskant. So, ob das am Ende eines Tages Projekte sein werden, die auch wirklich Geld machen, das steht halt sehr in den Sternen.
Warum gleich zwei Projekte? Warum nicht mal eins? Halbiert es auf der neues Risiko, ist die Frage also.
Ja, bei beiden Projekten sind wir noch nicht so weit, dass wir die eigentliche Produktion starten können. Also beide sind in Prototypenphase und wir müssen sie selber noch auf so weit evaluieren, um selber irgendwie zu 100% überzeugt davon sein zu können, dass dieses Spiel auch wirklich gut und erfolgreich wird. Zum einen das, dass wir jetzt nicht irgendwie schon 100%, also unsere ganzen Karten genau auf ein Produkt setzen wollen. Und zum anderen ist Clockstone jetzt mit ungefähr 12 Mitarbeitern jetzt einfach zu groß, als dass wir das gesamte Team auf einen Prototypen ansetzen könnten. Also da kommen wir mit dem Game Design nicht hinterher. Also es gibt noch nicht genug zu tun für 12 Leute in dieser Phase, in der sich die Projekte jetzt momentan befinden. Und aus dem Content-Entwickler einfach entwickeln wir zwei parallel.
Wie hoch würdest du das Risiko einschätzen, diese zwei Ideen jetzt zu verfolgen?
Naja, schon sehr hoch. Also ja, 10% ist immer schwierig zu sagen, ne? Also vielleicht bin ich schon optimistischer, wenn der Prototyp auf einem Stadium ist und man sagt, ja, okay, man sieht schon, das wird richtig geil, dann aber das müssen wir halt erst auch noch schaffen.
Und es gibt ja keine Alternative, oder? Also jetzt einfach sich auf den Lorbeeren auszuruhen und hoffen, dass nochmal so Bridge Constructor um die Ecke kommt, das ist wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung.
Natürlich, also Wenn die Firma weiterhin so existieren soll, wie sie jetzt ist, mit ihren Mitarbeitern, dann müssen die an irgendwas arbeiten. Und es ist so, dass du, wenn du jetzt konkret Finanzierung für Projekte suchst, du kaum mehr Finanzierung kriegst, wenn du nicht schon eigentlich ein Produkt hast, was schon sehr weit ist in der Entwicklung. Also wenn wir jetzt einen Vertriebspartner mit an Bord bringen will, dann steigt der finanziell erst ein, wenn das Produkt eigentlich schon ein sehr gut funktionierender Prototyp ist, also echt wirklich schon relativ weit eigentlich in der Entwicklung drinnen ist, weil Publisher eben das gleiche Problem haben. Die haben auch zum Teil zu wenig Geld, also man merkt eindeutig, dass einfach die Risikobereitschaft und das Risikokapital fehlt einfach auf Seiten der Publisher. Da sind auch zu viele große Publisher, sind auch finanziell eingefahren mit auch große Projekte, haben zu viel Geld in alles Mögliche versenkt und sind jetzt sehr zurückhaltend mit Projekten und eben investieren erst in Projekte, die eh schon sehr weit sind, und den Punkt, den haben wir nicht erreicht da.
Wie viele Spiele scheitern? Und scheitern ist wahrscheinlich, wenn es nicht rentabel ist, oder? Also wenn die Investitionskosten nicht gedeckt sind, dann ist höchstwahrscheinlich ein Scheitern. Und wie viele davon scheitern eigentlich von den Spielen, die was auf den Markt kommen?
Definitiv der Großteil. Also ich kann mich mal erinnern, ein Publisher, glaube ich, hat einmal erwähnt gehabt, von 10 Projekten, die sie quasi beauftragen, sind 8 so, dass sie Verlustprojekte sind. Und eines davon spielt so ungefähr die Kosten ein und eines geht dann durch die Decke und finanziert alle 10.
Was denkst du, macht ein gutes Spiel aus? Oder also man spricht ja immer von Dopamin und wie man die Leute catcht und was man da für Mechanismen einbauen muss, damit die Leute wirklich das Spiel auch spielen wollen. Was macht deiner Meinung nach ein gutes Spiel aus? Also was sind die Mechanismen hinter dem Spiel, damit du sagst, okay, das sind so die Grundmetriken oder die Grundmechanismen, die was es benötigt, um überhaupt ein Spiel erfolgreich machen zu können?
Ach, das ist eine schwierige Frage, da könnte man wahrscheinlich weiter ausholen. Die kurze Antwort ist, im Endeffekt weiß man es gar nicht so ganz genau, was der Erfolgsfaktor von Spielen ist. Es haben viele Spiele Erfolg gehabt, wo man nie gedacht hätte, dass das Leute anspricht. Natürlich, man kann simpel sagen, ein Spiel muss Spaß machen, aber von wo kommt der Spaß? Es gibt ganz verschiedene Arten der Motivation, die ein Spieler haben kann, warum er ein Spiel spielt. Und es ist auch nicht nur ein gutes Produkt, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Es braucht auch das Marketing dahinter. Es haben auch schon Spiele, die nicht besonders gut sind, mit gutem Marketing dann wieder Geld macht. Also wir versuchen, ich kann vielleicht so zu beantworten, ja, was wir versuchen zu machen als Spielen, als Spieler ist, einerseits will man jetzt relativ gezielt Spiele aus. Das haben wir in der Vergangenheit nicht getan. Da haben wir einfach das gemacht, was wir quasi irgendwie uns so durch den Kopf gegangen ist. Ja. Jetzt überlegen wir schon auch, was kann der Markt eigentlich grundsätzlich brauchen? Haben wir also schon sehr gezielt analysiert, okay, das ist schwieriger, das ist nischiger, da ist der Markt gesättigt, da gibt es vielleicht noch Potenzial. Oder was ist generell irgendwie trendig? Was muss ein Spiel haben? Da gibt es natürlich schon ein paar Faktoren, die man analysieren kann. Also wenn es generell ist, wenn ein Spiel Multiplayer zum Beispiel hat, dann hat es schon deutlich größere Chancen, erfolgreich zu werden am Markt, jetzt nochmal so um ein Beispiel genannt zu haben. Und dann muss man natürlich ein Spiel machen, was auch irgendwo ein irgendwas gut macht. Es muss nicht komplett neuartig sein. Ein Erfolgsrezept kann durchaus sein, ein gutes Spielkonzept, wo man jetzt schon weiß, es funktioniert, zu nehmen und vielleicht in manchen Dingen noch ein bisschen runder und noch besser zu machen. Das ist völlig ausreichend eigentlich. Man muss nicht unbedingt total innovativ sein und komplett was Neuartiges machen. Das ist viel, viel riskanter. Und ist auch gar nicht nötig. Es sind eigentlich, wenn man so analysiert, was erfolgreiche Spiele sind, dann sind nur ganz wenige irgendwie, die wirklich ein Genre begründet haben. Und dann haben ganz viele darauf aufgebaut, die einfach Dinge noch einmal besser gemacht haben oder ein bisschen anders gemacht haben oder zeitgemäßer gemacht haben oder Multiplayer dazugefügt haben oder so. Und also aufbauen davon auf einem guten Konzept. Sind die Chancen auch schon größer, dass man was macht, was auch wirklich Spaß macht und wirklich funktioniert. Am Ende des Tages, das Produkt muss natürlich Spaß machen zu spielen. Das ist völlig klar. Und wir machen jetzt natürlich auch Spiele, die uns selber liegen. Also es gibt so gewisse Genres, die würden wir jetzt als Firma nicht machen wollen. Wo man einfach kategorisch sagt, ja, okay, das wollen wir entweder aus moralischen Gründen nicht unbedingt oder auch einfach, weil das Team eben aus Leuten besteht, die diese Art von Spiel einfach nicht mag. Und im Endeffekt sollte natürlich ein Team auch wirklich hinter dem Projekt stehen, was wir machen. Ne? Und das ist sicherlich ein Kriterium. Also ja, so ist jetzt zusammengefasst unsere Herangehensweise. Wie ein neues Spiel genau wird, das wissen wir am Anfang nie. Wir tümpeln dann immer noch relativ lang herum. Wir haben eine Grundidee, aber die im Detail auszuarbeiten dann und dass es auch wirklich Spaß macht, das ergibt sich dann erst so im Laufe der Prototypen-Evaluierung. Gell?
Du hast vorhin die Hardware angesprochen. Smart Glasses ist ja auch immer wieder so ein Thema, was hervorkommt. Kann das irgendwie was sein? Und was mich auch noch interessieren würde, künstliche Intelligenz, was für Rolle spielt das da im Spielermarkt?
Smart Glasses, ja, guter Punkt. Das ist tatsächlich einer der neuen Hardware-Innovationen, die theoretisch gesehen wirklich noch eine neue Business-Opportunity öffnen könnten. Wobei es jetzt für klassische Spiele noch nicht so richtig in nächster Nähe sehe. Also so was Meta da plant rauszubringen mit ihren sind Ray-Ban-Brillen dann, was sie jetzt schon haben, aber der nächste Schritt hier, das ist dann wirklich Augmented Reality und oder Mixed Reality wird. Ich weiß nicht, ob da die erste Brille schon wirklich so sein wird, dass sie einen wirklich komplett neuen Markt erschließt. Vorstellbar ist es natürlich schon, dass es da coole Spiele geben könnte, wenn die Technologie wirklich gut funktioniert. Ich glaube nicht mehr wirklich an VR-Headsets, wie sie jetzt existieren, weil sie einfach zu schwer sind. Also ich glaube nicht daran, dass das Computerspielen in Zukunft noch eine große Rolle spielen wird auf den Headsets, die es jetzt gibt. Aber wenn da was technologisch wirklich Angenehmeres kommt, irgendwas Leichteres, Feineres, was man aufsetzt für eine normale Brille, dann kann das durchaus sein, dass das wieder komplett einen neuen Markt eröffnet. Aber ich glaube, dass das nicht so bald sein wird. Also wir beobachten das natürlich, aber ich glaube nicht, dass das so relevant sein wird in den nächsten, sagen wir mal, 2-3 Jahren oder so. Jetzt, wenn deine Frage hin war auf KI, die man quasi, weil diese Glasses, die sind ja recht gekoppelt an die Verwendung mit KI. Also ich glaube, dass dafür die KI sicher eine große Rolle spielen wird, auch in der Verbreitung von solchen Glasses, wie es ja jetzt schon gibt, mit den jetzigen Ray-Ban-Brillen, die da recht verzahnt sind. Also auf Anwenderebene hat die KI sicher jetzt schon viel Nutzen und viel, viele Anwendungsfälle. Beim Computerspiel entwickeln ist sie bei uns schon in Verwendung, aber noch nicht so viel. Es ist jetzt noch nicht so, dass die KI so autonom ist, dass sie jetzt komplexere, größere Dinge erschaffen könnte. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ja, ach, lass dir doch mal einfallen, ein Jump'n'Run und das soll so und so sein und programmieren mal oder so. Also so weit sind wir noch nicht. Ich würde sagen, es ist nicht auszuschließen, dass das vielleicht in 2 Jahren oder so schon so weit ist, dass eine KI auf so einer Ebene auch was machen kann. Momentan setzen wir sie sehr begrenzt zur Bilderstellung ein. Und was durchaus nützlich ist für interne Ideenfindung zum Beispiel, wo man irgendwie gewisse Stilrichtungen finden kann oder für Pitch-Dokumente. Jetzt für wirklich Ingame-Grafiken haben wir sie noch nicht so viel verwendet. Könnte aber auch sein, dass sich das ändert. War das? Sind wir intern auch viel beim Diskutieren über die Nützlichkeit. Und beim Programmieren verwenden wir sie für kleinere, abgeschlossenere Aufgabengebiete, ist sie schon sehr gut einsetzbar. Also schreibe mir die Funktion, die irgendwie XY macht, wenn man das relativ genau definieren kann, hat man recht gute Chancen, dass da auch dann das rauskommt, was man will. Oder zum einfach Sammeln und Zusammenfassen von Informationen ist auch sehr gut geeignet. Dass man sich durch zig Webseiten durchwühlt und 5 YouTube-Videos durchschaut, bis man endlich irgendwie vielleicht nur die wenige Information findet, die man eigentlich sucht. Da ist die KI sehr gut. Da kann man schon recht gut irgendwie Fragen stellen. Kann man zum Beispiel mit diesem oder jenem Tool das und das machen. Und da, das findet die KI schon sehr gut raus. Also da verwende ich es viel. Und das spart mir sicher auch einiges Zeit.
3 Fragen habe ich noch an dich, Michael. Welches Spiel kannst du stundenlang spielen?
Das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil in letzter Zeit komme ich persönlich kaum mehr zum Computerspielen, muss ich gestehen. Das letzte Spiel, was ich tatsächlich länger gespielt habe, war Dave the Diver. Das habe ich eigentlich aus beruflichen Gründen gespielt, weil ich eben schauen wollte, wie dieses Spiel funktioniert. Und das hat mir schon sehr guckt. Also das hätte ich wahrscheinlich noch weiter gespielt, wenn ich in meiner Freizeit mit die Zeit dazu gehabt haben hätte. Früher habe ich viele einerseits puzzelige Spiele gespielt, die so in Richtung Bridge Constructor gehen, und ich habe auch Action-Adventure-Spiele recht viel gespielt. Oder Heroes of Might and Magic, das habe ich also Turn-Based Games, habe ich sehr viel zusammen, sogar Hot Seat-mäßig mit einem Kollegen, so gemeinsam vom Fernseher. Da habe ich viele Stunden verbracht. Aber seit Familiengründung bleibt leider nicht mehr so viel Zeit für mich, wirklich in der privaten Freizeit Computerspiele zu spielen. Es würde mir schon noch Spaß machen, also keine Frage. Wenn ich mir zum Beispiel ein neues Skyrim oder so anschaue, denke ich, oh, das wäre schon cool. Also, ich würde es gern spielen, aber ich weiß genau, ich kann jetzt Skyrim kannst jetzt nicht für, keine Ahnung, 2 Stunden spielen oder so, sondern wenn man das schon spielt, muss man schon einiges Zeit dafür haben, und das ist einfach mit meinem aktuellen Leben nicht möglich.
Was war der wichtigste Wendepunkt bei Clockstone?
Das war sicher der Bridge Constructor, ja. Also da waren wir kurz vorm Untergehen, und stattdessen ist es nach oben gegangen dann, ja.
Hat es zwischenzeitlich doch nur mal so eine Phase gegeben, wo ihr gedacht habt, jetzt soll es kurz vorm Untergehen, oder seit Bridge Constructor ist.
Na, seit Bridge Constructor hat es eigentlich keine Untergangsängste mehr gegeben, keine konkreten zumindest, ja. Wir machen uns jetzt schon auch Gedanken, ob das erfolgreich ist in die Richtung, die wir jetzt gehen. Aber es ist jetzt nicht, keine immanente Gefahr vorhanden momentan.
Vielleicht gibt es ja mal einen zweiten Podcast dann.
Können wir ja schauen, wie die Geschichte weiter noch schnell untergehen kann. Wer weiß, ja.
Hoffentlich nicht.
Alles passieren. Das ist hoffentlich los. Ja.
Eine Frage habe ich noch, Michael. Was möchtest du noch sagen? Die Abschlussworte gehören dir.
Die Abschlussworte gehören mir, ja. Computerspiele haben mein Leben sehr verändert, sehr viel in positiver Richtung. Und ich denke, dass Computerspiele auch viel, viel Potenzial haben, um was Positives, um das Positive im Menschen auch zu wecken. Mal oft sieht man nur so, wenn die negativen Seiten der Computerspiele diskutiert, und muss man auch diskutieren, ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Aber es gibt so viel Schönes an Computerspielen auch, wo man gemeinsam schöne Erlebnisse haben kann, wo man was lernen kann. Und als solches finde ich es cool, dass ich meinen guten Teil meines Lebens dem Ganzen habe widmen dürfen, und betrachte es also als Geschenk. Ja.
Schön, wenn wir das sagen können. Also vielleicht gibt es eine zweite Folge. Würde mich dann interessieren, wie die Geschichte auf jeden Fall weitergeht. Vielen Dank für deine Zeit und euch weiterhin alles Gute auf der kommenden Reise, würde ich einfach mal sagen.
Dankeschön.